Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. 29 Medaillen hat Russland bei den Heimwinterspielen in Sotschi 2014 geholt. Heute wissen wir, diese Leistung ist auch deswegen möglich gewesen, weil es ein ausgeklügeltes staatliches Dopingsystem gegeben hat, mit Geheimdienstmitarbeitern, die Dopingproben von russischen Sportlerinnen und Sportlern in der Nacht ausgetauscht haben. Jahrelang hat die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA versucht zu ermitteln, welche Sportlerinnen und Sportler genau von diesem System profitiert haben. Elementar wichtig dafür die Daten aus dem Moskauer Dopinglabor. Mit einiger Verzögerung hatte die russische Anti-Doping-Agentur RUSADA diese Daten auch an die Ermittler der WADA übergeben. Allerdings hat sich im vergangenen Jahr herausgestellt, die Daten sind manipuliert und teils gelöscht worden. Als Strafe für diese Vertuschung wollte die WADA Russland für 4 Jahre verbannen. Der internationale Sportgerichtshof CAS hat diese Sperre heute halbiert. Dietrich Karl Meurer.
Für Russland heißt es nun, keine Olympischen und Paralympischen Sommerspiele im nächsten Jahr in Tokio, keine Winterspiele 2022 in Peking und wohl auch keine Teilnahme an der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Allerdings werden durch den Spruch des Internationalen Sportgerichtshofs im Schweizer Lausanne russische Sportlerinnen und Sportler nicht generell verbannt. Wer nicht durch Doping belastet ist, darf als neutrale Athletin oder neutraler Athlet bei großen internationalen Wettkämpfen antreten. Dann darf aber weder die russische Hymne gespielt oder gesungen werden, noch darf die russische Fahne auf der Teamkleidung getragen oder gehisst werden. Als weitere Konsequenz aus dem Urteil des CAS darf sich Russland in den nächsten 2 Jahren nicht um die Austragung von Sportgroßereignissen wie Weltmeisterschaften bewerben. Bereits für diesen Zeitraum vergebene Events müssen an einen anderen Gastgeber gehen. Russland kann gegen den Richterspruch beim Schweizer Bundesgericht Berufung einlegen. Allerdings werden die Erfolgsaussichten als gering eingeschätzt.
Statt 4 jetzt also 2 Jahre Sperre für Russland. Wie sehr das Russland trifft, habe ich Hajo Seppelt gefragt, der mit seinen Recherchen das Dopingsystem überhaupt erst aufgedeckt hatte.
Ich glaube, Russland ist schon getroffen. 2 Jahre von Olympischen Spielen verbannt zu werden als Nation, das ist schon eine ziemlich drastische Sanktion aus Sicht der Russen in einem Land, in dem der Sport ja eine ganz herausragende Rolle spielt, wenn es darum geht, auch den Patriotismus zu stärken. Das ist ja auch eine Initiative, die Putin seit Jahren verfolgt, wenn man auch allein an die Austragung der Olympischen Winterspiele in Sotschi denkt. Also insofern glaube ich schon, dass das Russland trifft. Gleichwohl wird man froh sein, dass es jetzt nicht 4 Jahre geworden sind. Und wenn man das Kleingedruckte liest in all den Paragraphen dieses Urteils, die genaue Urteilsbegründung steht noch aus, aber einiges kann man schon daraus lesen, dann sieht man beispielsweise, dass es doch offensichtlich nicht nur, was die Reduzierung auf 2 Jahre betrifft, eine deutliche Schwächung gegeben hat gegenüber dem WADA-Verdikt vor einem Jahr, sondern eben auch in anderen Punkten. Denken wir daran, dass beispielsweise Politiker wieder zugelassen werden auf Einladung aus Russland. Denken wir daran, dass auf bestimmten Teilen der Mannschaftsbekleidung dann wieder das Wort Russland stehen darf, obwohl es ja eigentlich neutrale Athleten sein sollen. Also wenn man sich das genau anschaut, dann hat man schon den Eindruck, es trägt so ein bisschen die Handschrift der Olympischen Winterspiele von Pyeongchang 2018 und damit ehrlicherweise auch die Handschrift von Thomas Bach, der damals für diesen etwas weicheren Kurs eben auch eingetreten ist.
Ist das dann auch der Grund, warum die Strafe halbiert worden ist? Sie hatten das angesprochen, die WADA hatte ja 4 Jahre sanktioniert.
Das kann man jetzt natürlich nicht so definitiv sagen. Das ist ja am Ende eine Spekulation. Es wird ja argumentiert, dass es sportrechtlich gar nicht anders ginge. Das stimmt natürlich so nicht aus meiner Sicht. Natürlich kann man auch 4 Jahre sperren bei all den Taten, die Russland zur Last gelegt worden sind. Nicht nur, was das Doping an sich betrifft, sondern vor allem die Vertuschung. Ja, bis ins Jahr 2018 hinein, was die Moskauer Labordaten betrifft. Also insofern glaube ich schon, dass man mit 4 Jahren genauso hätte argumentieren können. Es ist unzweifelhaft klar, dass es einen massiven Einfluss gegeben hat im Vorfeld dieser Russland Entscheidung von Seiten betroffener Parteien, vor allem von Verbänden international, die beispielsweise Weltmeisterschaften oder andere Großereignisse in Russland austragen wollen. Man denke nur an den Internationalen Eishockeyverband. Aber es gibt natürlich auch mächtige Personen im IOC, die sich immer eine Schwächung der Sanktionen gewünscht haben, mit Russland einen Schmusekurs gefahren sind. Und insofern kann man natürlich nicht ausschließen, dass hier massiver Einfluss auch am Ende dazu beigetragen hat, dass die Sperre halbiert worden ist oder die Strafe.
Was bedeutet das jetzt für den zukünftigen Anti-Doping-Kampf?
Das ist natürlich aus Sicht derjenigen, die gehofft haben, dass man nun endlich mal konsequent ist, dass man glaubwürdig ist, dass man ein effektives Anti-Doping-System etabliert, eben was auch Länder bestrafen kann, ist das ein Schlag ins Gesicht. Das hat ja inzwischen auch die deutsche Athletenvertretung, also die unabhängige deutsche Athletenvertretung mit Athleten Deutschland gesagt. Das haben inzwischen auch Vertreter aus den USA gesagt, dortige Organisationen. Denn wenn bei einem solchen Ausmaß der Manipulation und des Betrugs, wie es das in Russland gegeben hat, am Ende eben doch nur eine nur halbwegs scharfe Sanktion erfolgt, dann ist das natürlich für die Glaubwürdigkeit eines Systems, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, die Betrüger konsequent und gnadenlos zu verfolgen, ein Stück weit eben auch eine Offenbarungseite.
Einschätzungen von Sportjournalist Hajo Seppelt. Endlich geht es wieder los. Das dürften sich viele Eishockeyspieler, Funktionäre und Fans heute gedacht haben, denn nach mehreren Verschiebungen ist heute die Deutsche Eishockeyliga in ihre neue Saison gestartet. Das erste Spiel gewinnt die Düsseldorfer EG bei den Kölner Haien mit 5:4 nach Penaltyschießen, der Auftakt in eine ungewisse Saison. Burkhard Hupe.
Die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Spielzeit sind höchst unterschiedlich. Mannheim oder München stehen seit Monaten auf dem Eis, Köln dagegen erst seit gut 2 Wochen. Und in Wolfsburg hieß das Motto in den vergangenen Monaten: rein in die Kartoffeln und raus aus den Kartoffeln.
Wir haben 2-mal hochgefahren, sind 2-mal wieder runtermarschiert, wir haben 2-mal in Kurzarbeit die Spieler geschickt. War natürlich auch mental schwierig. Jetzt wieder hochzufahren, war für die Spieler auch nicht so ganz einfach. Letztendlich jetzt sich wieder neu vorzubereiten, weil wir sind Mitte Dezember, da hat man schon fast normalerweise die halbe Hälfte der Saison gespielt.
Aber normal ist für das Wolfsburger Manager-Urgestein Charlie Flieghoff eigentlich nur noch die Tatsache, dass auch im Eishockey nichts mehr normal ist. Die Spieler verzichten auf bis zu 60% ihres Einkommens, damit eine Saison ohne Zuschauer überhaupt stattfinden kann. Alexander Sulzer, ehemaliger NHL-Spieler und Verteidiger der Nationalmannschaft, arbeitet seit ein paar Monaten als Geschäftsführer der Spielervereinigung. Sulzer weiß, in dieser Saison gibt es nichts zu verdienen.
Das zeigt einfach nur die große Leidenschaft und den Riesenwillen, was die Jungs aufbringen, um Eishockey spielen zu können.
Und Sulzer weiß natürlich auch, auf dem Papier liest sich das engmaschige Testprotokoll erst einmal gut. In der Praxis drohen Spielabsagen und Quarantänen.
Man muss natürlich auch realistisch sein, dass die Gefahr einfach besteht, dass sich irgendein Spieler irgendwo infiziert, was dann eine entweder Einzelquarantäne, Mannschaftsquarantäne, Spielabsagen zur Folge haben könnte.
Eine Hauptrunde ohne Zuschauer, gespielt in 2 regionalen Gruppen. Die Hoffnung auf Playoffs im Frühjahr und auf ein paar Zuschauer, wenn es um den Titel geht. Die neue Eishockeysaison als Prinzip Hoffnung. Mehr ist es nicht, weil mehr nicht realistisch ist.
Informationen von Burkhard Hupe. 10 Kilometer laufen und 2-mal schießen. Das ist heute die Aufgabe für die Biathleten in Hochfilzen gewesen. Und mit der sind die Deutschen gar nicht zurechtgekommen. Beim Sprint schafft es kein Deutscher unter die besten 20. Über das schlechteste Ergebnis seit 8 Jahren berichtet André Siems.
Das war ein schwarzer Tag für die ganze Mannschaft von Trainer Marc Kirchner. Arndt Peiffer hatte, wie der komplette Rest des deutschen Teams, kein konkurrenzfähiges Material und holte mit nur einer Strafrunde Platz 22.
Ja, heute bin ich nicht so ganz zufrieden. Ich habe gleich mit einem Fehler begonnen. Das Skimaterial war nicht ganz so gut wie bei Norwegern, würde ich sagen. Das heißt, das Gesamtpaket hat nicht ganz gestimmt. In erster Linie, glaube ich, lag es an meiner eigenen Verfassung und an meiner eigenen Unform heute. Mannschaftlich kriegen wir ziemlich einen drüber, deswegen will ich nicht sagen, bin ich geknickt, aber schon ein bisschen enttäuscht.
Keiner im deutschen Team kam in beiden Schießeinlagen fehlerfrei durch. Benedikt Doll musste 2 Strafrunden drehen und wurde 23. Die Norweger haben die Konkurrenz ordentlich aufgemischt. Die ersten 4 Plätze gingen komplett an die Skandinavier. Der Beste im Sprintrennen war Sturla Holm Legreid, der schon seinen 2. Weltcupsieg holte.
Und morgen dann der Sprint der Frauen. Und morgen fällt ebenfalls die letzte Männerbastion im Wintersport. Denn zum ersten Mal in der Geschichte findet ein Weltcup in der nordischen Kombination für Frauen statt. Gute Chancen auf einen Podestplatz hat die deutsche Meisterin Jenny Novak. Mit dabei ist aber auch Svenja Wirth. Die hat 2017 WM-Gold im Skispringen gewonnen, im Mixed damals. Jetzt will sie nicht nur springen, sondern danach auch Skilaufen, auch wenn das anstrengend ist.
Ja, dass das kein Zuckerschlecken wird, das war mir klar. Also das Training an sich, das ganze Ausdauertraining, die Quälerei, das ist schon was ganz anderes als beim Skispringen. Aber irgendwie macht es mir ein Stück weit einfach Spaß.
Sagt Svenja Wirth. Los geht es mit dem Springen um 9.45 Uhr. Und Spaß hatte heute Abend auch Robert Lewandowski. Der Bayern-Stürmer ist zum ersten Mal in seiner Karriere Weltfußballer geworden. Welttorhüter wurde sein Teamkollege Manuel Neuer. Und Jürgen Klopp ist Trainer des Jahres für seine Leistung beim FC Liverpool. Und damit ist er der erste Trainer, der diese Auszeichnung zweimal hintereinander gewinnt. Als Weltfußballerin wurde die Engländerin Lucy Bronze geehrt. Und in der zweiten Bundesliga gewinnt Aue mit 4:1 gegen Karlsruhe. Damit endet Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören.